Okay, ich möchte mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, das, was wir eben gerade gesungen haben, genau das wollen wir leben, Herr. Wir wollen deinen Weg sehen, deinen Weg, den du beschrieben hast, Herr Jesus Christus, mit dieser Welt, mit uns selber, Herr. Und wir wollen erkennen, Herr, was auf uns zukommt, was noch in Zukunft liegt auch. Und wir blicken auch in die Vergangenheit zurück. Dein Wort, in dem du dich offenbarst, Herr Jesus Christus. Und wir wollen dich bitten, dass du dieses Wort an uns segnest, dass du uns hilfst, Herr, dieses Wort recht zu teilen, recht auszulegen, in einer gesunden Art und Weise, Herr Jesus. Und wir wissen, dass wir nicht dies aus uns selbst heraus schaffen, sondern wir brauchen dich und deinen Geist, der uns dieses Wort aufschließt, der uns in diesem Wort unterrichtet und leitet. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Erbarme dich über das Reden, über das Hören, Herr, und wirke du heute unter uns, weil du in unserer Mitte bist. Das ist es, was wir glauben, was wir erwarten, Herr, denn du hast es verheißen. Und so ist es dein Wort, was ausgeteilt wird, was empfangen wird, und du, Herr Jesus Christus, es auf uns anwendest und an uns anwendest. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt wieder zusammen sein dürfen und hineinschauen dürfen, Herr. Amen. Hanno, hast du irgendwie so ein... Das nimmt schon alles auf. Ah, okay, alles klar. Ich bin auch ein bisschen lauter, hört ihr mich? Okay. Gut, nach langer Zeit einmal wieder. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war. Wisst ihr das noch? Ute, weiß es? Becke, wirst du mir gleich helfen müssen. Was? 1. Oktober, okay, alles klar. Jetzt sind wir kurz vor dem 1. Dezember. Doch schon eine ganze Zeit. Wollen wir weitermachen in Sendschreiben, im 4. Sendschreiben zu Thyatira, wo wir aufgehört haben, wird uns Matthias gleich helfen, sicherlich. Matthias hat das beste Gedächtnis, glaube ich, von uns. Und gut, ein paar Kleinigkeiten vielleicht vorher noch zusammenfassen und dann mal sehen, wie weit wir heute kommen, ob wir es zu Ende bekommen, das Sendschreiben wäre ganz schön. Ich lese ab das gesamte Sendschreiben ab Vers 18, Kapitel 2 der Offenbarung bis Vers 29. Und der Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gut. Wenn ich das so vorlese, lese ich aus der Schlachter vor. Und wahrscheinlich ist der jetzt das mitverfolgt hat und auch die Schlachterübersetzung hat, an einigen Stellen aufgefallen, dass ich ein bisschen was anderes gelesen habe. Da werde ich dann im Laufe der Auslegung zu kommen, warum das so ist. Einiges habe ich auch, glaube ich, schon erklärt, aber das im Weiteren. Ich glaube, so mich erinnern zu können, dass wir bis Vers 22 gekommen sind, 23, so in diesem Bereich. Matthias, weißt du das genauer?
Weißt du das? Die letzte Stunde war ich da nicht da.
Okay.
Also ich kann mich noch erinnern an die Herrschaft Roms, die Praktiken Roms, die Verfolgung. Das war eine
Stunde. Ah, okay, alles klar, richtig. Ja, richtig.
Gut.
Okay. Okay, alles klar. Ja, gut. Ja, ich brauche euch wirklich, das ist wichtig. Dann lasst uns einsteigen in Vers 20 und dann mal sehen, wie weit wir einfach kommen. Ja? Da heißt es in Vers 20, Jan, lies uns das mal vor.
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen.
Richtig. Auf das Lob, was in den Versen zuvor, im Vers 19 kommt, finden wir hier den Tadel, eingeleitet durch dieses wiederum Aber. Ne? Jetzt legt der Herr los und tadelt die Geschwister, die Gemeinde. Und ich hatte gelesen, aber ich habe gegen dich. Und ich habe dieses Wenige, was die Schlachter hier übersetzt, beziehungsweise Textus Receptus ausgelassen, weil es im Mehrheitstext nicht vorhanden ist. Man hat das wahrscheinlich in der Übersetzung übertragen, weil es aus dem Zen-Schreiben aus Pergamon kommt. Da heißt es nämlich auch ein weniges gegen dich. Hier aber in dem Mehrheitstext ist das nicht zu finden und deswegen habe ich es erstmal grundsätzlich weggelassen. Wir hatten das ja im Sendschreiben zum Pergamon gesehen. Weniges war ja nicht wenig an der Anzahl, ne? Was die Bedeutung da war, also was Geringes, so nach dem Motto, das war, ist nicht so wichtig, sondern nicht viele Dinge an der Anzahl, so muss ich es eigentlich richtig sagen. Ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Es ist hier eigentlich nur eine einzige Sache, die der Herr tadelt. Und das ist die Sache, dass du oder die Gemeinde es zulässt, dass die Frau Isabel meine Knechte lehrt und verführt. Isabel ist die Unberührte, die Unbefleckte, so heißt es. Und so bedeutet es der Name. Und das ist es, was der Herr hier der Gemeinde vorwirft. Ja? In der Elberfelder Übersetzung heißt es, geht es noch weiter, nicht nur zulässt, dass du es duldest. Ja? David, müsste stehen. Ne? Ist das gewähren lässt, okay. Die alte Elber übersetzt mit dulden lässt. Sowohl ihre Lehren als auch ihre Verführungen würden sofort aufhören, wenn die Gemeinde ihre Gegenwart verurteilen würde. Und das ist auch wichtig, auch dass wir das erkennen, eine Gemeinde als so Ganzes, als Kollektiv hat auch eine Verantwortung. Natürlich haben die Brüder eine besondere Verantwortung, dann die Ältesten, gar keine Frage. Aber die Gemeinde als Ganzes hat hier auch eine Verantwortung und wird hier auch angesprochen. Ja, das ist ein schlimmeres Übel als das in Pergamon. In dem Pergamon hieß es, du hast... Ja, womit nur die bloße Gegenwart der bösen Lehrer beschrieben wird. Aber hier heißt es, du lässt es zu, du duldest es sogar. Ja? Und zeigt nicht nur, dass man jemandem die Gelegenheit dazu gibt, sondern es scheint fast so, dass man diese Gelegenheit auch begrüßte, das, was hier tatsächlich passierte. Dass hier eine Frau namens Isabel ihre Lehren verbreitete. Ja?
Gerne. Er sagt, im Mehrheitstext steht sogar, dass dein Weib Isabel, also nicht nur die Frau, irgendeine Frau, sondern dein Weib, also persönlich.
Also der Weib ist der alte Ausdruck, die alte Übersetzung, das kennen wir ja aus der alten Elberfelder, wird Frau mit Weib übersetzt.
Die Frau Isabel?
Ja.
Er sagt aber dein Weib, also dein persönliches.
Okay. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, müsste ich tatsächlich reingucken. Ne? Es ist, was meint McDonald damit genau, mit dein Vibe?
Also, dass es zu ihm gehört.
Ja, davon gehen wir auch aus, klar. Aber wir gehen davon aus, dass wir hier eine Frau haben, ne? Dass es nicht nur ein symbolischer Ausdruck ist, sondern dass das hier eine Person tatsächlich ist, die in der Gemeinde gewirkt hat. Ne? So, und hier...
Aber das ist jetzt Unterschied, wenn jemand sagt, ein Kind sitzt da und malt.
Ja.
Dein Kind sitzt da und malt.
Okay. Ja.
Das ist noch eine engere Beziehung.
Längere Beziehung. Ja. Okay. Ja, aber ich habe gegen das, dass du es zulässt, du als Gemeinde, als Kollektiv, dass die Frau Isabel, dass deine Frau Isabel, die aus deinen Reihen kommt, ja, okay, ja. Müsste man nochmal gucken, ob beides zulässig ist hier, ne? Nun, dass diese Frau nicht symbolisch aufzufassen wäre, wird eigentlich dadurch klar, dass man hier die Ausdrücke unter anderem der Partner in Vers 22 und der Kinder hat. Es geht hier nicht einfach um eine Symbolik, sondern tatsächlich um eine Person, die sicherlich eine Frau, die intelligent, begabt, ja, mit einer starken Persönlichkeit ausgerüstet war und eine besondere dominante Art auch hatte. Ja, und die ihren Platz, den Gott ihr zugewiesen hat, nicht einhalten wollte. Nach 1. Timotheus 2 wissen wir, aber einer Frau erlaube ich nicht zu lehren. Ja, diesen Platz hatte sie nicht eingenommen. Ne? Ja, und um diesen Platz zu untermauern, gab sie vor, was zu sein? Eine Prophetin. Ja, das heißt ja hier, ja, die sich eine Prophetin nennt. Ne? Sie selber nennt sich eine Prophetin. Vielleicht berief sie sich, ich weiß nicht, auf die Legitimierung, wie die Töchter des Philippus oder der Hanna, der Prophetin, oder auch der Deborah aus dem Alten Testament. Das wissen wir nicht genau. Aber durch der Name, dass die Frau Isabel halt hieß, das kann ich mir schwerer vorstellen, sondern ich glaube eher, dass dieser Name für eine Frau steht und mit dem Namen Isabel soll etwas deutlich gemacht werden, soll etwas charakterisiert werden, und zwar der Einfluss, den sie tatsächlich hatte auf diese Gemeinde und gleichzeitig auch ein Urteil darüber gesprochen werden, weil über diese Isabel gibt es ja ein Urteil schon im Alten Testament, ein Gerichtsurteil Gottes. So, und ich weiß nicht, Isabel, wenn ihr Isabel hört, an wen denkt ihr denn?
Frau Ahabs.
Frau Ahabs, genau. Und an welchen Propheten?
Elia.
Richtig, ja, richtig, genau. Und weißt du, auf welche Tochter das Isabels war? Ist nicht schlimm. Von Ethbaal, König der Sidonier. Und der hatte seine Macht an sich gerissen, indem er seinen Vorgänger umbrachte. Und ich sag mal, seine Tochter hat wirklich gut von ihm gelernt, wie sie zur Königin wurde oder zum Weib Ahabs wurde, ja, trug sie Mord und Blutvergießen nach Israel. Der Baalskult und der Astarte-Kult, ja, den Baalskult gab es schon länger in Israel. Aber er nahm eine neue Form an mit Isabel. Sie führte, wie gesagt, auch den Kult der Astarte ein und die dazugehörige Ausschweifung. Lesen wir mal 1. Könige 16. Das gibt so ein bisschen so einen Einblick darüber. 1. Könige 16, Vers 30 und 31.
Welcher Vers Nummer
30? 30 und 31, bitte, ja. Magst du lesen, Matthias?
Aber der Sohn Omris tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Ethbaals, des Königs der Sidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an.
Richtig. Dieser Götzendienst, der in Israel, also im Nordreich, war, führte zu einer Dürre von 3,5 Jahren. Ihr kennt die Geschichte Elias. Isabel tötete Propheten des Herrn und sie ließ Naboth umbringen wegen seines Weinbergs. Und Elia weissagte über sie im Kapitel 21 im ersten Buch der Könige Folgendes. Magst du lesen, David? 1. Könige 21, Vers 23.
über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel.
Richtig. 1. Könige 21, Vers 23. Und das Ende passte zu ihr. Sie hatte kein Grab. Und es gab kein Gedenken an diese Frau, wurde ihr eingerichtet. 2. Könige 9, Verse 34 bis 37. Eckart?
Darauf ging er hinein, aß und trank, dann sagte er, seht doch, nach dieser Verfluchten und begrabt sie. Denn sie ist eine Königstochter, da gingen sie hin, um sie zu begraben, aber sie fanden nichts von ihr, als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm, da sagte er, das ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tephiter, geredet hat. Auf dem Feld von Isabel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen und die Leiche Isabels soll auf dem Felde von Jezreel wie der Mist auf dem Acker werden, sodass man nicht davon mehr sagen kann, das ist Isabel.
Richtig. Also diese einflussreiche Frau im Alten, beziehungsweise wo wir jetzt von reden, hier in der Gemeinde zu Thyatira, hatte einen besonders schlechten Einfluss. Sie nannte sich selber eine Prophetin. Und was in Übereinstimmung miteinander ist, ist die schwache Führung wahrscheinlich der Brüder. In der Gemeinde hier in Thyatira, aber auch damals im 9. Jahrhundert vor Christus, als nämlich Ahab regierte. Ahab war schwach. Isabel, wenn ihr euch die Geschichte wirklich durchlest, seht ihr, wie dominant Isabel tatsächlich war. Ja, wie Ahab rumkauerte, beleidigt war, weil er den Weinberg Nabots nicht bekam. Und Isabel mal ihm sagte, was ist denn mit dir? Ja, und er dann sagte, ja, der will mir den Weinberg nicht verkaufen. Und Isabel die Sachen für ihn regelt. Ja, eine äußerst dominante Frau. Und diese Dominanz haben wir auch hier oder werden wir auch hier in Thyatira gehabt haben mit dieser Frau, die hier als Prophetin in dieser Gemeinde auftritt. Und durch ihre Lehren verführte sie die Gemeinde zu Handlungen, von denen immer gewarnt worden ist. Und das ist Unzucht treiben und das ist Götzenopfer essen. Ja? Und es funktioniert immer gleich, diese Prinzipien. Es ist immer die Absonderung oder die Mauer der Absonderung gegenüber diesen Dingen, ja, die durch Lehre niederzureißen. Wenn wir sehen, dass Gott selbst sich absondert, wenn wir uns die Stiftshütte angucken, wenn wir uns den Tempel angucken, dann gibt es immer ein Äußeres und ein Inneres, eine Absonderung. Ja? Die Gemeinde soll abgesondert sein, auch heute ja, in der Welt und auch damals genauso sich absondern. Aber es gibt Menschen, die uns einleuchtend erklären wollen, wie wollen wir denn Menschen erreichen, wenn wir uns absondern? Und sie machen uns das ganz deutlich klar. Ja? Und so wird es wahrscheinlich auch diese Frau getan haben. Und sie wird einleuchtend erklärt haben, dass ein Götze gar nichts ist. Ja, 1. Korinther 8, Vers 4 sagt uns, ein Götze ist in Wirklichkeit gar nichts. Es gibt doch gar kein Problem deswegen damit, überhaupt Tischgemeinschaft zu haben und daran teilzuhaben. Ja, und Götzenopfer, Fleisch einfach zu essen, weil ein Götze ist doch gar nichts. Ja, und dass man lieber den sozialen Anlass dazu nutzen sollte, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihr Götzenopfer, Fleisch zu essen. Oder aber auch die Unzucht, die sexuelle Ausschweifung. Wahrscheinlich wurde diese Ausschweifung nur als Körperliches gesehen. Ja? 1. Korinther 6, ja? Alles ist uns erlaubt. Ja? Und dieses Körperliche hat doch einem geistlichen Christen gar nichts anzuhaben. Also wo haben wir Angst? Und so wurden sicherlich Stück um Stück kluge Argumente vorgebracht, die die Absonderung der Geschwister Stück um Stück untergraben. Da kommt ja nicht jemand rein in eine Gemeinde und sagt, ich bin jetzt der Irrlehrer und jetzt werde ich euch mal ganz andere Dinge erzählen, die in der Schrift sind. Ja, der wird hochkantig in jeder Gemeinde rausgeschmissen werden. Sowas braucht Zeit, sowas braucht Jahre, sowas braucht Überzeugung, Stück um Stück. Und wer sowas kennengelernt hat und von anderen Gemeinden, der weiß, dass es dauert, dass es eine Unterwanderung ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Langsam wird eine Weiche gestellt. Und irgendwann in Jahren kommst du ganz anders raus, als du eigentlich rauskommen solltest und fragst dich, was mache ich hier eigentlich? Ja? Ja, Isabel gewann sicher mit ihrer Ansicht Anhänger, die sie verleiten konnte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu fleischen. Und da heißt es im Vers 21, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Der Herr hatte sie also gewarnt. Ja? Wie er das tat, wissen wir nicht. Das wird uns nicht gesagt. Aber der Herr hat ihr eine Zeit gegeben, umzukehren, ja, ihren Sinn zu ändern, zurückzukommen und ihre Lehre selber zu verwerfen. Aber sie weigerte sich. Sie weigerte sich und sie weigerte sich immer noch, als das hier geschrieben wurde. Der griechische Ausdruck hier, sie will, steht im Durativ und heißt hier einen fortlaufenden Zustand. Sie will nicht Buße tun. Sie wird fortlaufend keine Buße tun. Sie will nicht umkehren. Ja? So. Also Ausschweifung, Hurerei. Einerseits persönlich, aber andererseits auch eine geistliche Unzucht. Die Schrift spricht ja von geistlicher Unzucht und geistlicher Hurerei. Immer dann, wenn Dinge falsch gebraucht werden, also geistliche Dinge falsch gebraucht werden und angewendet werden. Ja? Der Ausdruck kommt öfters im Alten Testament vor, ihr kennt das, auch im Zusammenhang mit Isabel. Schlagen wir nochmal auf, 2. Könige 9. Zweite Könige 9, Vers 22. Andreas, magst du mal lesen?
Als nun Joram den Jehu sah, sprach er: Jehu, was bedeutet das Fliehen? Er aber sprach: Was, Fliehen? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel? Mhm.
Im Alten Testament ist es eine häufig gebrauchte Metapher für geistliche und religiöse Untreue. In Jeremia 3, Vers 6 heißt es: Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des König Josias: Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. In Hesekiel 23, Vers 19: Aber sie trieb ihre Hurerei je länger, je mehr sie gedachte, wieder an die Tage ihrer Jugend, als sie im Land Ägypten gehurt hatte. Und zuletzt Hosea 9, Vers 1, freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden und hast gerne Hurenlohn genommen auf all deinen Kornten. Ja? Hosea 9, Vers 1. Ja? Also Hurerei, Unzucht, den Gebrauch geistlicher Dinge falsch zu nehmen, falsch zu nutzen. Ich gab ihr Zeit zur Buße, hatten wir gerade gelesen. Jetzt ist es besonders für diese Frau gemeint, aber wir wissen, kirchengeschichtlich ist Thyatira die Kirche des Mittelalters aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts. Und Thyatira ist die längste kirchengeschichtliche Epoche, über 900 Jahre. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Situation, ich gab ihr Zeit zur Buße, umzukehren, ja, dann sind 900 Jahre eine ganz, ganz lange Zeit. Ja. Aber sie tat keine Buße. Und warum tat die Kirche, die katholische Kirche, keine Buße? weil sie davon ausging, in der Wahrheit zu stehen. Weil ihr System, was sie sich aufgebaut hatte, ja, eine Unfehlbarkeit hatte für sich selbst. Und wenn du ein System hast und dieses System ist unfehlbar und du in dieser Unfehlbarkeit stehst, wie willst du Buße tun? Du bist unfehlbar mit deinem System. Und merkt ihr, wie verdreht das Ganze ist? Ja? Wer von uns würde jemals sagen, obwohl er den Geist Gottes hasse, er sei unfehlbar? Keiner von uns würde das wagen zu sagen. Wir sagen sehr wohl, Gottes Wort ist unfehlbar. Gar keine Frage, jeder wird Amen sagen. Aber jeder von uns weiß, dass er fehlbar ist. So. Oder System oder auch unsere Gemeinde oder auch unsere Gemeindelehre, ja, ist auch fehlbar sicherlich.
Das ist eine Frage in Vers 21. Ich gab ihr Zeit. Ist damit Thyatira gemeint oder Isabel?
Isabel.
Weil das eben auf die gesamte Kirche bezogen
ist. Richtig, genau. Ja, es kommt ja noch tatsächlich. Thyatira werden wir gleich noch sehen. Wir werden ja gleich sehen, dass Thyatira aus den Übrigen besteht und aus deren, die tatsächlich diese Unzucht treiben. Ja, das Ganze ist ja Thyatira. Und die tatsächlich umkehren soll, und zwar die Kinder und die nachgefolgten Leute oder Gefolgten von Isabel, die sollten ja Buße tun. Das wird ja nicht denen gesagt, den Übrigen hier. Ja, denen wird nämlich tatsächlich gesagt im Vers 25, doch was ihr habt, das haltet fest, ja, bis ich komme. Ihr haltet das fest, ja, ihr, die Tiefen Satans gesehen habt, nicht gesehen habt. Vielleicht fällt euch das auf, oder ganz besonders den Frauen, dass wir irgendwie immer wieder etwas finden, und zwar, dass ein System, oft wenn es negativ ist, als weiblich dargestellt wird. Hurerei mit Isabel jetzt zum Beispiel. Ich denke da zum Beispiel an Babylon, ja, die Hure, ne? So die Große. Und eine andere Stelle aus Sacharja schlagt man mit mir auf. Das ist ein kurzer Exkurs, ein kleiner Gedanke. Sacharja 5. Nur dieser Gedanke. Sacharja vor Maleachi, den letzten Propheten im Alten Testament, Kapitel 5. Ja, hier geht es um das siebte Nachtgesicht. Sacharja hatte die Sprecher von Nachtgesichten. Und hier geht es um, in Kapitel 5, da ab Vers 5, geht es um die Reinigung Jerusalems. Und da heißt es, und der Engel, der mit mir redet, trat hervor und sprach zu mir, erhebe doch deine Augen und sieh, was da herauskommt. Ich aber fragte, was ist das? Und er antwortete, das ist ein Epha, also ein Gefäß, eine Mengeneinheit, wo man zum Beispiel Mehl mitgemessen hat, das da hervorkommt. Und er fügte hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet, überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe oder man kann auch sagen ein Deckel von Blei. Und eine Frau saß drinnen im Epha, in diesem Gefäß. Ja? Da sprach er, das ist die Gesetzlosigkeit. Also die Frau ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich erhob meine Augen und schaute und siehe, da kamen zwei Frauen hervor. Und der Wind blies in ihre Flügel, Flügel wie Störche. Und sie erhoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen Sie das Epha? Er antwortete mir, es soll ein Haus gebaut werden im Land Sinia. Und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Epha dort an seinem Platz hingestellt worden sein. Ja? Die Gottlosigkeit wird hier als eine Frau bezeichnet. Die Hurerei wird auch als eine Frau bezeichnet. Ja? Wenn wir zum Beispiel die Sprüche lesen, Sprüche 2, schlagt mal mit mir auf. Drei Stellen jetzt mal eben aus den Sprüchen. Sprüche Sprüche 2, Vers 10 bis 16. Wenn die Weisheit in deinem Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf dem Weg der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten, damit du auch gerettet oder errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte spricht. Sprüche 5, Vers 3 und 4, gleicher Ausdruck hier. Sprüche 5, Vers 3 und 4. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaum, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und zuletzt noch der Anfang aus Sprüche 9. Da heißt es, Frau Torheit ist unbändig, voll Unverstand und erkennt gar nichts. Ja? Jetzt könnte man ja schnell denken, dass Frauen immer mit Sünde mehr in Verbindung gebracht werden als irgendwie Männer. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Oder dass Frauen sündiger werden als Männer. Denken ganz allein an Römer 5, ne? Wo wir nur Adam haben, der verantwortlich gemacht wird für die Sünde und gar nicht irgendwie von Eva die Rede ist. Das ist schon ganz, ganz deutlich in der Schrift. Aber der Unterschied tatsächlich liegt darin, dass die Worte, die hier gebraucht werden, und zwar Torheit zum Beispiel, das hebräische Keselut, aber auch das Wort Gottlosigkeit, Risha, sind im Hebräischen ein Femininum, sind weiblichen Geschlechtes. Und deswegen werden sie auch so hier als Frau symbolisiert. Ja? Und die Gottlosigkeit zum Beispiel oder die Torheit. Aber, das zum Ende dieses Gedankens, es ist auch die Weisheit. Schaut mal, die weibliche ist. Ne? Wir reden immer von die Weisheit. Ja? Auch sie ist weiblich und sie wird auch in Sprüchen, wird ja die Weisheit in Kapitel 9 als eine Frau dargestellt. Ne? Es ist also nicht nur immer das Negative, sondern es gibt auch Lichtpunkte, wie Sprüche 9, Vers 1, wo die Frau, wo die Weisheit als weiblich dargestellt wird. Das nur so nebenbei. Lasst uns weitermachen in den Gedanken, Verse 22 und 23 im zweiten Kapitel. Da heißt es, siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal. Wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ich will ihre Kinder, will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Der Herr droht hier unmittelbar mit seinem Eingreifen. Es würde nichts im Verborgenen bleiben. Es würde nichts irgendwie nicht aufgedeckt sein. Er ist der, der Augen hat wie eine Feuerflamme, wie wir es im Vers 18 gelesen haben. Aber das Gericht, was hier ausgesprochen wird in Vers 22 und 23, betrifft drei Bereiche. Erstens ihre Person, und zwar Isabel selber. Zweitens ihre Partner. Und drittens ihre Nachkommen, wenn wir uns die Verse angucken. Nämlich erstmal, ich werfe sie auf ein Bett und dann heißt es, welche mit ihr, die Partner, Ehe brechen. Und dann geht es im Vers 23 um ihre Kinder, ja, ihre Nachkommen halt. Und das Ergebnis von allen, von diesem Gericht, würden allen Gemeinden zeigen, dass Christus persönlich eingegriffen hat. Ja? Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin. Gucken wir uns als erstes Isabel selbst an. Ich habe es nicht gelesen, aber bei euch in der, zumindest die Schlachterübersetzung haben, steht ja dieses Kranken davor, was im Text selber nicht ist. Das Wort Kline kommt von Klino, sich neigen, sich hinlegen, ja, sich ausruhen, auf einem Lager ausruhen. Ja. Und wenn man das als Redewendung findet, dann ist es tatsächlich, oder benutzt, dann ist es tatsächlich das Krankenbett, auf das man geworfen wird. Ja. Das heißt, aber damit ist gemeint eine schwere, eine langwierige Krankheit, mit der man geschlagen ist. Ja. Und die Form, die wir hier haben, ich werfe dich, ne, drückt eine besondere Dramatik und so eine Gewissheit aus. Ne? Ich tue das. Ich werde das tun, ja? Was dieser Frau hier geschieht. Sie wird also mit Krankheit geschlagen werden und nicht mehr von ihrem Bett heruntersteigen. Ihren Partnern wird gesagt, wer mit ihrer Hurerei trieb, würde dem Gericht nicht entkommen. Sie würden in große Drangsal geworfen werden. Jedoch enthält hier die ganze Sache noch einen Hoffnungsschimmer. Dass sie Opfer der List dieser Frau geworden sind, lässt ihnen der Herr nämlich eine Tür offen. Und zwar eine Tür der Buße. Da heißt es, welche mit ihr Ehe brechen in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Ja? Kehrt um. Ihr habt die Möglichkeit noch, umzukehren. Ja? Und ihre Werke meint sicherlich die Werke Isabels, nicht derer, welche von ihren Partnern getan wurden. Es betont aber die Ablehnung dieser Frau, dieser bösen Lehrerin. Es zeigt aber auch, dass sie für ihre Werke selbst verantwortlich sind. Ihr müsst Buße tun. Ja? Aber bei ausbleibender Buße wird es Drangsal geben. Für sie. Das wäre die Folge daraus. Gemeint ist allerdings bitte nicht die Drangsal, die wir erst im Offenbarung Kapitel 8 haben werden, die große Drangsal, das ist ein anderes Thema, sondern hier Drangsal für diese Menschen. Ja? Die Ehebruch getrieben haben. Das Wort Ehebruch kommt das einzige Mal in der Offenbarung hier an dieser Stelle vor. Und meint natürlich, wie wir es kennen, dass die Verletzung des Ehegelübdes, so wie die Bibel immer davon spricht. Bei Ehebruch zwischen Mann und Frau. Aber im geistlichen Sinne ist Ehebruch auch die Verletzung des Treueverhältnisses zwischen den Gläubigen gegenüber seinen Herrn. Ja? Wir denken da vielleicht an Jakobus 4. Der Herr auf jeden Fall verurteilt hier beides. Und dann sind es die Kinder, die nachkommen. Und ihre Kinder will ich mit was schlagen? Totschlagen, genau. Und die Erklärung hierfür ist, ja, diese als Kinder von Isabel nicht als leibliche Kinder anzusehen, sondern als Frucht ihres Ehebruchs, den sie eingegangen ist, ja. Und jetzt lesen wir nochmal was zu den Kindern Isabels, beziehungsweise unter anderem waren ihre Kinder dabei. Schlag mir nochmal 2. Könige 10 auf. Es geht hier mehr um Kinder Ahabs, aber Isabel war ja nun mal die Hauptfrau Ahabs. Und damals hatte der König ja auch mehrere Frauen. 2. Könige 10, Verse 1 bis 7. Jan, wenn du mal es lesen magst, oder Hanno, wie ihr wollt. 2. Könige 10, Verse 1 bis 7.
Ahab aber hatte 70 Söhne.
Stopp nochmal. Also 70 Söhne wird er sicherlich nicht allein von Isabel gehabt haben. Ne? Also das kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, aber wir wissen ja von den Königen, dass sie oft mehrere Frauen haben. Eine Hauptfrau und dann auch mehrere Frauen und deswegen die 70 Söhne. Also wundert euch da nicht. Weiter, Hanno.
Also 70 Söhne in Samaria. Und Jehu schrieb Briefe und sandte sie nach Samaria an die Obersten von Israel, an die Ältesten und den Erzieher der Söhne Ahabs, die lauteten so: Nun denn, sobald dieser Brief zu euch kommt, die ihr über die Söhne eures Herrn verfügt, über die Streitwagen, die Pferde und über eine feste Stadt und Waffen, so schaut, welcher der beste und rechtschaffenste unter den Söhnen eures Herrn ist. Und setzt ihn auf den Thron seines Vaters und kämpft für das Haus eures Herrn. Sie aber fürchteten sich über die Maßen und sprachen: Siehe, die zwei Könige konnten nicht vor ihm bestehen. Wie wollen denn wir bestehen? Und der Vorsteher über das Haus, der Vorsteher über die Stadt und die Ältesten und die wir sandten hin zu Jehu und ließen ihn sagen, wir sind deine Knechte und wollen alles tun, was du uns sagst. Wir wollen niemanden zum König machen, tue, was dir gefällt. Da schrieb er einen zweiten Brief an sie, der lautete so, wenn ihr es mit mir halten und meine Stimme gehorchen wollt, so nehmt die Köpfe der Männer, der Söhne eures Herrn und kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jesreel. Aber die Königssöhne, 70 Mann waren bei den Großen der Stadt, die sie aufzogen. Und es geschah, als der Brief zu ihnen kam, ergriffen sie die Königssöhne und töteten sie 70 Mann und legten ihre Köpfe in Körbe und sandten sie zu ihnen nach Jesreel.
Genau. Also alle diese Königssöhne von Ahab wurden getötet und damit sicherlich auch die Söhne, die bei oder durch Isabel, wo Isabel die Mutter war. Ne?
Warum werden da die Kinder jetzt bestraft? Eigentlich ist doch ein Prinzip im Alten Testament, dass die Kinder nicht für die Sünden der Eltern bestraft werden sollen, ne?
Ja, sicherlich. Grundsätzlich ist das schon so. Aber diese Kinder hatten erstmal sicherlich selber Sünden. Und zweitens ist es auch so, dass die Obersten, was oft wahr ist, wenn eine neue Dynastie eingeführt wurde, wenn ein König gestürzt wurde, so wie es hier bei Ahab war, der allerdings nicht gestürzt wurde, der sein Leben am Schlachtfeld verlor, aber dann wurde ja Isabel als Herrscherin umgebracht, dass man dafür gesorgt hat, dass alle Nachkommen getötet wurden, ja, dass keiner mehr Rechtsanspruch hatte auf den Thron. Das finden wir in den Büchern der Könige öfters, ja, dass so gehandelt wurde unter deren, die denn, ich sag mal, den Anspruch auf den Thron hatten. Ne? Das ist ja jetzt, so habe ich es bis jetzt nämlich nicht verstanden, dass es hier tatsächlich ein Wirken Gottes ist, ne? So, sondern dass es hier ein Handeln tatsächlich derer ist, die Macht an sich gerissen hatten, ne? So. Aber der Herr kündigt hier in der Offenbarung 2 sein Gericht über diese Nachkommen dieser bösen Frau an. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Ja? In der damaligen Zeit mussten sie erkannt haben, mussten die Gemeinden drumherum erkannt haben, dass Gott eingegriffen hat. Ja? Dass Gott hier in dieser Gemeinde in Thyatira gewirkt hat. Er, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der Sohn Gottes, der alles erforscht, ja, der selbst die Gefühle kennt, die Zuneigung, ja, wo ein Herz steht und wie ein Herz dann die Gedanken und den Willen lenken. Ja. Aber in dem Ausdruck, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken, steht wiederum auch neben der Ermutigung auch eine Drohung. Euch schließt alle Gläubigen ein, während jedem die persönliche Verantwortung vorgelegt wird. Es ist so, allen wird die Verantwortung vorgelegt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse, sagt uns 2. Korinther 5. Ja? Euch aber, Verse 24 und 25, die wollen wir jetzt zum Abschluss noch, da werden wir vielleicht nicht ganz mit zu Ende kommen, aber noch zumindest einen Gedanken aufgreifen. 24 und 25. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ja? Wenn der Herr jetzt sagt hier, euch aber, so wendet er seinen Blick und zwar von der Gemeinde als Ganzes wieder weg zu einer Gruppe innerhalb der Gemeinde. Es erweckt den Eindruck, dass die Mehrheit den Ruf des Herrn irgendwie ignorieren würde. Der Herr wendet sich an die Treuen, an die Übrigen, die hier genannt werden, in Thyatira mit Trostworten. Den Übrigen oder den Überrest übersetzen andere. Die Übrigen müssen nicht zwingend hier die Minderheit gewesen sein. Aber es zeigt, dass die Meinung angefangen hat umzukippen. Ja? Und sich nun gegen die Treuen wendet. Isabels Lehren werden als die Tiefen Satans hier beschrieben oder umschrieben und spricht natürlich von einer Gefährlichkeit. Und diesen Ausdruck, wenn diese Tiefen Satans, müssen wir uns genauer anschauen. Schaut mal in Vers 9. In Vers 9 heißt es, zweites Kapitel, wir sind im gleichen Kapitel, da heißt es, und der Engel des Herrn von Smyrna, der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Achso, das war der Vers 8. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Okay. Vers 13 heißt es, ich kenne deine Werke, also wir sind jetzt in Pergamon, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist und dass du so an meinen Namen festhältst und so weiter. Wir haben also in Vers 9 die Synagoge des Satans in Smyrna, wir haben in Vers 13 den Thron des Satans und hier im Thyatira haben wir die Tiefen des Satans in Vers 24. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, in Smyrna, ja, wo wir von der Synagoge des Satans hören, ja, erregte der Satan doch Verfolgung der Geschwister dadurch, dass er unter den Juden eine große starke Ablehnung gegenüber den Christen war. Die Juden wurden ja gleich im Römischen Reich mit den Christen erstmal gleichgestellt am Anfang. Ja, ihr seid ja auch so welche, ne? Und die Juden haben sich ja gerade in der Stadt Smyrna besonders distanziert von den Christen. Wir haben uns das genauer angeguckt, als wir das in den Schreiben uns angeschaut haben. Ja, und hatten sich davon distanziert und gesagt, wir wollen mit euch gar nichts zu tun haben, ja, und haben auch dann gegen sie gewettert, gegen die Christen. Und dann sagt der Herr, ihr seid die Synagoge des Satans, ja, zu solchen. In Pergamon war es anders, in Pergamon war es Gott, der Gott dieser Welt, der durch die weltliche Weisheit die Christen zu Kompromissen gegenüber der Macht Satans verführte, die Anbetung des Römischen Reiches, der Thron Satans. Ja, es wurde ja das Römische Reich als solches angebetet. Das Römische Reich, was alle anderen Religionen zusammenführte. Im Römischen Reich war es ja Usus, dass jeder seine Religion ausleben konnte. Das durften alle, selbst die Christen durften das. Aber über dieser Religion steht noch die römische Religion. Und da konnten die Christen nicht mitmachen. Und hier in Thyatira ist es die Befleckung und der Missbrauch heiliger Dinge, welches das örtliche Zeugnis dieser Gemeinde zerstören sollte. Das ist es, was hier unter anderem mit den Dingen gemeint ist. Geistliche Dinge oder der Missbrauch heiliger Dinge. Dinge, die gut eingesetzt wurden von Gott, aber die missbraucht wurden unter anderem. Ja? Wie, wenn wir uns das kirchengeschichtlich angucken, wie das Abendmahl zum Beispiel, wie die Taufe, ja, wie die verschiedensten Lehren innerhalb der katholischen Kirche verzerrt wurden, ja, und dann das örtliche Zeugnis zerstört haben. Und wenn wir hier von den Tiefen Satans reden, ja, finden wir als Gegenteil natürlich in 1. Korinther 2 die Tiefen Gottes. In 1. Korinther 2 heißt es, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also 1. Korinther 2, Vers 10. Also die Tiefen Satans stehen natürlich die Tiefen Gottes gegenüber, die uns aber nur durch den Geist Gottes gelehrt werden. Ja? Und die Tiefen meint natürlich unterschiedliche Dimensionen. Ne? Unterschiedliche Tiefen. Wenn man von Tiefen, von mehreren Tiefen redet, ja, dann könnt ihr euch das gut vorstellen. Ja? Es gibt unterschiedliche Tiefen, unterschiedliche Dimensionen hinein. Ja? Und hier bei uns heißt es ja, die Tiefen des Satans erkannt haben. Und dieses Wort kennen wir. Ja? Erkennen, Erkenntnis, Gnosis, ja, das griechische Wort. Da muss es eigentlich schon bei uns wieder klingeln. Ja, lässt uns natürlich an gewisse mystische Erfahrungen denken. Und wahrscheinlich war es das Erkennen wollen. Das Erkennen wollen dieser Leute, das Erkennen wollen des Bösen, der tiefen Satans. Nicht Erkennen wollen des Guten, der tiefen Gottes, die der Heilige Geist gibt. sondern das Erkennenwollen der Tiefen Satans, das Böse zu verstehen und darin sich hineinzugeben, um dadurch Macht über das Böse zu bekommen und dadurch eine höhere Erkenntnis und auch Erlösung zu erlangen. Das war übrigens spätere Lehre unter den Gnostikern. Die Frage, wo kommt das Böse her? Was ist das Böse? Sich da einzutauchen in das Ganze, tief hineinzutauchen, ja, hineinzugeben. Aber die treuen in Thyatira hatten diesen bösen Lehren in ihrer Mitte durchschaut und als satanisch bezeichnet. Und der Herr bestätigt sie hier in ihren eigenen Bezeichnungen, was ihnen sicherlich auch noch weitere Mut gab zur Absonderung. Während der Herr Isabel berichtet, ich werfe sie auf ein Bett oder Krankenbett, gewährt er den Treuen hier Beistand. Und deswegen habe ich auch nicht gelesen, wie es die Schlachter übersetzt. Ich will keine weitere Last auf euch legen, sondern das gleiche Wort steht hier, legen, wie es bei Isabel heißt, in Vers 22, werfen, ja, während er zu Isabel sagt, ich werfe sie auf ein Bett, gewährt er den treuen Beistand, ich will keine weitere Last auf euch werfen. Ja, einmal das Werfen Isabels aufs Bett und einmal das Wort Ballo wird hier beides benutzt, in beiden Versen das gleiche Wort. Und deswegen ist es nicht so gut, von der Schlachter meines Erachtens hier legen zu schreiben, gerade wenn innerhalb dieses Sinnabschnittes das gleiche Wort benutzt wird und dann ein anderes Wort dafür übersetzt wird. Christus, ja, wirft keine weitere oder legt keine weitere und größere Last auf sie. Sie sollten festhalten, was sie haben. Und das bezieht sich auf die Dinge, die der Herr in Vers 19 schon gelobt hat. Aus auch ihrer Einsicht in Vers 24, ja, die nicht, diese Einsicht, die sie hatten, nicht in diese Lehre hinein mit eingestimmt zu haben, in das Wesen dieser bösen Lehre, ja, und ihnen wird gesagt, dass sie ihn erwarten können, dass sie so lange, dass sie festhalten sollen, bis ich komme. Ja? Und zum Abschluss dieser Stelle spricht der Herr zum ersten Mal in den Sendschreiben von der Verheißung seines Wiederkommens. Ja? Die Verheißung seines Wiederkommens. Haltet fest, bis ich komme. In Vers 5. Ja, und Vers 16, also einmal in dem Sendschreiben zu Ephesus und in dem Sendschreiben zu Pergamus, ja, bezog sich das Kommen unseres Herrn auf die Heimsuchung zur Züchtigung. Ja, da heißt es in Vers 5 bezüglich der ersten Liebe, ja, bedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und im Vers 16 heißt es, ja, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich, wieder der gleiche Wortlaut, und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Also zur Züchtigung, sagt der Herr hier, würde er kommen. Ja, hier aber nicht in unserem Vers, nämlich vielmehr als Versprechen seiner Wiederkunft, bis ich ankomme, bis ich wiederkomme. Es muss den Geschwistern damals ein unwahrscheinlich großer Trost gewesen sein, unter diesem ganzen Druck der falschen Lehrer ihnen zu widerstehen, dass das ihr Wissen oder dieser Zuspruch ihres Herrn und unseres Herrn auf das baldige Wiederkommen seiner Person. Bis hierhin machen wir die Verse 26 und 28 oder bis 29 dann beim nächsten Mal, und dann werden wir auch mit Sardes anfangen.